Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 481.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wir alle wissen, dass sich unser Lebensstil ändern muss. Unser Ressourcenverbrauch ist zu hoch. Das bestätigen uns Wissenschaftler immer wieder. Wir fahren zu viel, zu viele und zu große Autos. Wir fliegen zu sorglos. Wir konsumieren zu viel. Doch wie kann ein anderes Leben aussehen? Wie die Mobilität, wie der Urlaub? Was würde uns vielleicht auch fehlen? Und was würden wir gewinnen?
Es kann ja sein, dass uns die Ausbreitung des Coronavirus in eine Welt hineinzwingt, und sei es nur temporär, wo eben viel weniger gereist wird, wo es den Wochenendtrip mit dem Flugzeug nicht gibt. In den 60er Jahren war das Niveau des wirtschaftlichen Stoffwechsels um ein Vielfaches niedriger als heute. Es gab aber den Begriff der Nachhaltigkeit nicht. Es gab auch kein Bewusstsein darüber, dass man ständig darüber sprechen müsste. Die Lebenspraktiken von der Idee, dass man Kleidung repariert, dass man keine Nahrungsmittel wegschmeißt, dass man Möbel kauft, die lange halten und so weiter und so weiter, war in der Praxis wesentlich nachhaltiger, als es heute ist.
Harald Welzer, Sozialwissenschaftler.
Wenn man die Leute gefragt hätte nach Glücksindizes, gemessen hätte, wie glücklich sind die Leute, wird man ja feststellen, die waren genauso glücklich wie heute, nur bei einem erheblich niedrigeren Ressourcenverbrauch.
70er Jahre heißt, fast jede Familie hatte Zugang zu einem Automobil. Die, die es nicht hatten, hatten relativ guten Zugang zur öffentlichen Daseinsvorsorge durch den öffentlichen Verkehr. Man hatte genug zu essen, man hat nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Man ist vielleicht einmal im Jahr in den Urlaub gefahren, vielleicht mit dem Auto, vielleicht mit der Bahn. Aber man ist in den Urlaub gefahren.
Stefan Rammler, Sozialwissenschaftler.
Die Lebensstile meiner Eltern und meiner Großeltern zeigen bis heute, bis zu meinem Lebensstil, einen sich permanent erweiternden Möglichkeitsraum.
Wir könnten im Prinzip, da gibt es ja verschiedene Studien zu, wir könnten dieselbe Mobilität aufrechterhalten mit sehr viel weniger Autos. In Lissabon ist man drauf gekommen, dass womöglich 10% der Fahrzeuge schon reichen würden.
Stefanie Krone, Pressesprecherin des ADFC.
Also die Prognosen sagen ja nur auf ein Zehntel der Autos und trotzdem kommen die Leute von A nach B. Also Mobilität heißt ja nicht Auto, sondern heißt von A nach B kommen. Die bleibt auch meistens gleich, unabhängig vom Verkehrsmittel. Wir müssen sie einfach so organisieren, dass es für uns alle besser ist.
Heinrich Stößenreuter, Verkehrs- und Klimaaktivist, Gründer von German Zero.
Da fahren deutlich mehr Menschen Fahrrad. Fußgänger müssen nicht mehr stundenlang warten, bis sie über die Straße kommen. Ansonsten wird es ein bisschen mehr ÖPNV geben, vor allem ist es aber deutlich ruhiger in den Straßen, weil wir nur noch Elektroautos haben und weil die auch alle ganze Ecke langsamer fahren. Denn unter 30 km/h wird schön in der Stadt, da muss keiner mehr vor keinem Angst haben. Das Reifengeräusch ist deutlich kleiner und leiser geworden.
Die 60er waren genau diese Jahre, diese Nachkriegsjahre, wo in meiner Wahrnehmung alle gesagt haben, Reisen ist ein Grundrecht. Ja? Also wir haben staatlich geförderte Airlines, jedes Land in Europa hat eine eigene Airline, die unterstützt wurde, damit Reisen für alle möglich ist. Ich erinnere mich noch, für uns war das total was Besonderes, dass wir mal auf die Kanaren geflogen sind. Das hat damals wahnsinnig viel gekostet.
Claudia Brözel, Tourismusforscherin.
Und jetzt haben halt die Chinesen angefangen zu reisen, die Inder kommen so langsam, das sind Riesenbevölkerungen und jetzt wird's uns in Venedig oder in Barcelona zu eng. Können wir jetzt den Chinesen verbieten zu reisen aus ökologischen Gründen?
Stefan Rammler.
Das ist dann eben Verzicht, wenn man es gerne so aussprechen möchte. Dann soll man das bitte gerne als Verzicht oder als Verlust bezeichnen, dass nicht alle 10 Milliarden Menschen auf der Welt das Recht haben, irgendwo überall hinzufliegen. Das wird nicht funktionieren. Und sie haben ja überhaupt gar nicht alle 10 Milliarden Menschen die Möglichkeit und das Recht, sondern nur eine absolute Spitze einer fossilen Elite. Das ist in einer Welt, in der 10 Milliarden Menschen bald leben und in dem man allen ein gleichermaßen großes Lebensrecht zusprechen möchte, einfach nicht machbar. Ich habe mich entschieden, sehr dosiert zu fliegen und ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben nochmal nach Neuseeland komme. Ich reise gerne mit Dokumentarfilmen. Ich weiß, wie die Welt aussieht, ich bin zwar dann nicht da, aber für mich ist es ein sehr befriedigender Zugang zu diesen Welten. Ich habe ein Bild von den meisten Orten auf der Welt, wie es da aussieht.
Es ist ja ein Unterschied, ob ich mir ein Kalenderbild angucke, auf dem ein Berg ist, oder ob ich tatsächlich da hinfahre und diese Luft atme und da oben stehe und mich entsprechend fühle und dann wieder zurückgehe in mein normales Alltagsumfeld. Das macht was mit uns. Und ich glaube, das ist genau das, was wir nicht verlieren dürfen.
Ich bin der Meinung, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die auf dem Weg ins Leben sind, natürlich das Recht haben sollen zu fliegen. Aber müssen Senioren, die 80 oder 85 sind, noch in der Welt rumjetten? Das ist Ausdruck von Freiheit. Ich will das auch nicht beschneiden. Aber ich möchte auffordern, klug darüber nachzudenken, ob das wirklich Ausdruck der absoluten Selbsterfüllung ist.
Wir haben eine Reiseintensität von 78%. Das bedeutet, 78% der deutschen Bevölkerung machen eine Reise von mindestens 5 Tagen im Jahr. Die meisten machen 1-2 Reisen plus Kurzreisen. Wenn wir jetzt nicht mehr ins Ausland reisen und alle reisen in die Uckermark, 78% der deutschen Bevölkerung reist 5 Tage plus in die Uckermark, dann haben wir Overtourism in der Uckermark.
Na, ich würde ja einfach immer die Frage zunächst mal stellen, worauf verzichten wir denn unter den gegenwärtigen Bedingungen? Und wir verzichten ja auf saubere Luft, wir verzichten auf Ruhe, wir verzichten auf Sicherheit, wir verzichten auf Bewegungsfreiheit, wir verzichten auf Formen von Kommunikation, weil unsere Welt durch das klassische fossile Individualverkehrsmittel strukturiert ist. Das ist eine unfassbare Verzichtsleistung, die das Auto allen Menschen auferlegt. Und wir würden ja unglaublich Lebensqualität gewinnen, wenn wir das loswerden würden.
Harald Welzer.
Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum hängt ja immer schon zusammen. Und es hat bisher auch nicht funktioniert, die beiden Sachen zu entkoppeln. Und jetzt gerade mit dem Coronavirus wird genau dieser Zusammenhang auch wieder sichtbar.
Katharina Manderscheid, Sozialwissenschaftlerin.
Die andere Möglichkeit ist, dass immer mehr Menschen sich von dem bestehenden System, von der bestehenden Art zu leben, abwenden aus verschiedensten Gründen. Also diese Art der freiwilligen Verhaltensänderung oder auch Lebensstiländerung, die sich in verschiedenen Bereichen ein Stück weit ja auch abzeichnet. Es war politisch gewollt, dass sich das Auto in der Geschichte durchgesetzt hat. Es waren sehr viele politische Entscheidungen, die Alternativen abgeschafft haben, Straßenbahnen, Fahrradverkehr, auch massenhaften Zugverkehr und ganz massiv das Auto gefördert haben. Und so besteht natürlich auch die Möglichkeit, Autoverkehr wieder einzuschränken und andere Verkehrsformen zu fördern und attraktiver zu machen.
Moderne Zivilisation besteht darin, dass man Leuten auch mal was vorschreibt. Deshalb gibt es bei uns einen anderen Schusswaffengebrauch als in den USA. Deshalb gibt es eine Schulpflicht. In welcher Mickey-Maus-Welt lebt man denn da, wenn man politisch so diskutiert, dass bei jeder sinnvollen Maßnahme, die objektiv begründbar ist, jemand sagt, ja, aber wir wollen den Leuten nichts vorschreiben?
Wie sieht unser ressourcenschonendes Leben in 20 Jahren aus? Ein Feature von Günter Wessel.
Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk. Das Feature.
Resozialisierung unter Höchststrafe. Feature von Stefan Beuting.
Oktober 2017, abends, kurz nach 6. Parkplatz der Haftanstalt Geldern-Pont.
Guten Tag.
Hallo, Ariane Linsen.
Ariane Linsen, Gefängnispädagogin.
Wie hoch ist die? 6 Meter?
Oder 6 Meter, ne?
6 Meter hoch und 1000 Meter lang. In den nächsten Wochen geht es noch 3-mal durch die Eingangsschleuse. Bei den 4 Besuchen entstehen 18 Stunden Tonaufnahmen. K. ist 56 Jahre alt. Mit 22 wird K. verurteilt. Raubmord. Das erste Mal lebenslänglich. Dann kommt Geiselnahme mit versuchtem Mord dazu. Das zweite Mal lebenslänglich. Mindestverbüßungszeit 42 Jahre. Für seine Verbrechen sitzt K. jetzt seit 33 Jahren im Knast. Ende offen.
Eine Sekunde vor der Tat. Wenn mir da jemand gesagt hätte, du bist in der Lage, Menschen zu töten, hätte ich ihn ausgelacht und hätte ihm gesagt, niemals, niemals möglich, niemals.
W. ist heute 55. Als er damals in den 2000er Jahren immer öfter, immer mehr Geld verspielt, entstehen Schulden. Aus der Idee, bei einer älteren Frau einzubrechen, entsteht ein Handgemenge. Die Frau stirbt. 2008 wird er wegen Raubmordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Mindestverbüßungszeit 15 Jahre. Frühestmöglicher Zeitpunkt der Haftentlassung 2023. Draußen gibt es noch eine Mutter und einen Bruder, die zu ihm stehen.
Dann sagt man das der Familie und sagt, ab dem Zeitpunkt könnt ihr damit rechnen, dass ich jedes zweite Wochenende mal für 8 Stunden zu Hause bin. Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt ist die Zeit da und ich muss sagen, nee, neue Besen geht nicht. Die wollen das nicht, aus welchen Gründen auch immer, oder gestehen mir das nicht zu. Das heißt, man steht bei der Familie dann irgendwo wortbrüchig da. Das ist sehr unangenehm.
Yes. Guten Tag, Stefan Bolting. Hallo.
Herr Bolting vom Deutschlandfunk und macht eine Reportage.
Etwa 5 Monate nach unserem ersten Treffen, nach Briefen an W. und K., nach Mails und Telefonaten mit dem Anstaltsleiter Karl Schwers, bin ich im Haus A. Wir haben vereinbart, dass ich W. auf seiner Zelle sprechen darf.
Ist das so ein Zeichen irgendwie? Haben wir 2-mal drauf getickt?
Ja, sie klopfen doch zu Hause auch an oder im Büro oder bei anderen Mitarbeitern. Ja. Und ich denke mal, das ist auch ein Gebot der Normalität, dass man eben anklopft.
Ja.
Und für sie ist ihr Haftraum ja auch sowas wie eine Wohnung.
Das stimmt. Hallo.
Hallo. Sie sind ja lang genug hier.
Richtig.
Definitiv.
Ja.
Auch lang genug weiß ich nicht, aber lange.
Eine gute Unterhaltung.
Danke.
Tschüss.
Bis morgen. Ne? W.'s Zelle misst von der Türe bis zum Fenster circa 4 Meter. In der Breite sind es 2. 8 Quadratmeter für Bett, Tisch, Regal, Stuhl und das Klo. Das steht direkt neben der Zellentüre. Ohne Deckel.
So nach dem Motto, ja, das hat er verdient. Natürlich verdient, gar keine Frage. Das ist die Strafe, weggesperrt zu sein. Aber mit allem, was dazugehört, mit einer in den Haftraum reinragenden, freistehenden Toilette, wo jeder jederzeit Zugriff auf die Türe hat, der über den Schlüssel verfügt, auch weibliches Personal, dann versucht man das tatsächlich in die Nacht schon reinzuziehen. Ja? Um einfach auf gut Deutsch nicht beim Kacken erwischt zu werden.
Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich angeglichen werden, sagt § 3 Strafvollzugsgesetz. Ich sitze auf dem Bett, W. auf dem Stuhl. W. hatte also einen Hinweis bekommen. In der Wohnung einer älteren Dame sollte ein größerer Geldbetrag sein. 30.000 Euro.
Was es nicht gewesen ist, erwischt worden, mehr oder weniger in die Ecke gedrängt, durch dieses Erwischtwerden. Das, ja, da fühle ich mich gar nicht wohl bei. Das würde ich gerne lassen.
Jedenfalls kommt es zu dem Handgemenge, bei dem die ältere Dame stirbt. W. irrt danach noch einige Tage ohne Ziel durch die Gegend, bis er von der Polizei gefasst wird.
Das ist eine Schuld, die wirst du nicht mehr los. Und die frisst einen auf. Die frisst einen auch Jahre hinauf. Auch Jahre später frisst die einfach auf. Es ist schwierig, in Worte zu fassen. Wirklich, wirklich sehr schwer, in Worte zu fassen. Weil vor der Tat hätte ich niemals gedacht, dass ich mit so einer Schuld überhaupt noch leben könnte. Auch heute ist das Leben wollen mit so einer Schuld nicht einfach. Ich habe mich dazu entschieden, am Leben zu bleiben, was ich meinem Opfer nicht zugestanden habe. Und das alleine löst schon wieder das nächste Schuldgefühl aus. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nachvollziehbar ist.
Die Spielsucht, die ihn über Jahre immer tiefer in die Schulden geführt hat, erkennt der Richter nicht als schuldmindernd an. Deshalb lebenslänglich. Mindestverbüßungsdauer 15 Jahre.
Man hat hier, wenn man zum Fenster schaut, man hat definitiv Betongitter vor dem Fenster. Dann noch die Feinvergitterung dazu. Man sieht also nicht allzu viel außer Beton, wenn man rausschaut.
Da ist so vielleicht, wenn man sich runterbückt, hat man ein bisschen mehr, hat man vielleicht so 30% Himmel, aber der Rest ist...
Das Problem ist ganz einfach, man schaut einfach nicht mehr raus, man schaut auch nicht mehr gegen den Himmel. Man sieht keine Sterne. Man sieht einfach keinen einzigen Stern. Wenn man Glück hat, sieht man morgens früh einen Mond und dann ist es das gewesen. Also Sterne sind gar nicht zu sehen, die Feinvergitterung, wenn man da 5 Minuten drauf guckt, dann wird man irre im Kopf, weil die Augen das Spiel nicht mitmachen mit den ganzen kleinen Quadraten, die man da sieht.
Trotz der Sonne draußen ist das Licht drin schmierig trüb. Die Gitter sind gekommen, weil Häftlinge ihr Essen aus dem Fenster geschmissen haben. Und weil Essensvorräte wie Wurst, Käse, Marmeladengläser, die zur Kühlung im Winter draußen auf dem Fenstervorsprung standen, versehentlich runtergeflogen sind und dann Ratten angelockt haben. Wenn etwas bei einigen schief läuft, hat das Konsequenzen für alle. Im Hafthaus gibt's eine Gefangenenküche. Bis vor kurzem durften sich Häftlinge selber Essen machen. Dann aber hatte jemand gekocht und hinterher nicht sauber gemacht. Oder beim Internetzugang. Vor Jahren gab es zu Studienzwecken internetfähige Rechner, bis das jemand ausgenutzt hat. Die große Sorge ist, dass Verbrechen aus dem Knast heraus geplant werden, Drogenhandel organisiert wird, dass draußen Leute unter Druck gesetzt werden. Das kann sicher auch passieren, aber die Antwort lautet Generalprävention. Also Internet weg, Küche zu und Gitter für alle. Aber aus dem Fenster schauen, Internet nutzen, sich was kochen, das wären schon Dinge, die helfen würden, das Leben im Knast den allgemeinen Lebensverhältnissen anzupassen. Dieses Anpassen der Lebensverhältnisse, das hieße für W. auf jeden Fall, eigene Unterhosen besitzen zu dürfen, sich von seinem Geld eine Jeans kaufen zu können, sie selbst zu waschen und zu falten. Aber das geht nicht. Anstaltskleidung ist Pflicht.
Bei mir steht jetzt eine Diagnostik an. So, diese Diagnostik möchte ich gerne in diesem Jahr haben, weil ich habe in diesem Jahr die 10 Jahre voll. In meinen Augen habe ich einen Anspruch drauf. Wobei, als Mörder zu sagen, ich habe einen Anspruch drauf, hat immer einen ganz, ganz faden Beigeschmack. Oder ich habe ein Recht darauf. Wir sind aber nun mal keine Bananenrepublik, sondern ein Rechtsstaat, der mich zu Recht verurteilt hat, aber mir auch Rechte an die Hand gibt. Wenn ich diese Rechte aber wahrnehme, ich darf die wahrnehmen, wenn ich die aber zu vehement wahrnehme, kriege ich Probleme. In Haft.
Lockerung, Ausführung zum Erhalt der Lebensfähigkeit, Haftverkürzung. Die Aussicht darauf ist Anreiz, sich gut zu verhalten, sich an die Regeln zu halten. Die Kontrolle funktioniert noch besser, wenn das Ganze vage bleibt. Wenn neben den ganzen Festlegungen für den lebenslangen Gefangenen genau eine Sache ungewiss bleibt.
Ein LLer soll ja nicht wissen, wann er entlassen wird. Es gibt Durchschnittswerte. Ja, da halten wir uns ja alle dran fest. Aber ich weiß nicht, ob ich nach 16,5 Jahren entlassen werde oder nach 20,5 Jahren. Das weiß ich nicht. Und das weiß ich auch nach 16 Jahren nicht. Da sagt keiner und sagt, im halben Jahr wirst du entlassen. Das kann jedes Mal, wenn ich dann so einen Antrag schreibe, kann das heißen, mach nochmal ein Jahr. Dann werde ich fragen, was soll ich in dem Jahr jetzt noch lernen, weil ich in 16,5 Jahren vorher nicht gelernt habe. Und das Jahr drauf sagen sie mir, mach nochmal ein Jahr.
Ja? Einfach um nicht darzustellen, wann Ende ist.
Mit Blick darauf, dass W. in 6 oder 8, aber wahrscheinlich in spätestens 10 Jahren entlassen wird, wäre da nicht weniger Kontrolle gut, mehr Selbstständigkeit, mehr Vertrauen?
Ich persönlich habe so mit dem Vertrauen so dieses ein kleines Problem.
Ralf Lagarden, Justizvollzugsbeamter.
Ich sage immer gerne, ich vertraue mir selber nicht, also von daher dem Gefangenen Vertrauen an.
Ralf Lagarden leitet das Haus B. Er und sein Team aus 15 Kollegen sind zuständig für etwa 115 Gefangene. Von denen sind einige gewalttätig, viele drogenabhängig. Diejenigen, die kooperieren, bekommen zwar kein Vertrauen, aber immerhin Wertschätzung.
Gehört Herr K. dazu?
Der gehört natürlich dazu, klar. Der ist einer von denen, die sich über viele, viele Jahre vorbildlich verhalten. Auf andere Ebene mal Ärger macht natürlich, beziehungsweise Arbeit macht. Aber für den Abteilungsbeamten im Haus keine Arbeit macht. Das ist einer dabei, der so den Ausgleich herstellt.
Vielerorts ist der Vollzug unterbesetzt. Es gibt offene Stellen. Viele Kollegen arbeiten an der Belastungsgrenze. Dass Karl Schwers neben seinem Leitungsposten auch noch zusätzlich ein Hafthaus leitet, darüber reden wir kurz. Aber das sei nichts fürs Mikro. Volles Gefängnis und zu wenig Personal drinnen, draußen eine Vollzugsdebatte, die sich um Sicherheit dreht, aber nicht um die Frage, was danach kommt. Vollzug soll die Gesellschaft schützen, effizient sein und wenig kosten. Wäre es nicht günstiger, mehr in Leute wie W. zu investieren, ihm früher die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, dass er verstanden hat und ihn dann früher rauszulassen? Das wäre doch eine gute Investition in Vertrauen. Lagarden sieht das anders.
Die Leute sind schon sehr manipulativ und
bin ich dazu vertrauensselig?
Ich denke schon. Ich denke schon.
Nimm doch Platz,
die Toilette neben der Tür, Bett, Tisch, Stuhl, Fernseher, Fenster, alles identisch wie bei W. Und doch ist es komplett anders.
Sag mal, hast du gerade irgendwas gelesen, bevor, als ich reingekommen bin? Was hast du gemacht, als ich reingekommen bin?
Ich habe Radio gehört, Klassikmusik.
Aha.
Moment, was? Ich muss mal wieder von der Arbeit runterkommen, abschalten. Mal, jetzt bin ich in meinem Privatbereich und dann brauche ich immer so eine halbe Stunde, wo ich komplett runterfahre, dass der Knast für mich keine Rolle mehr spielt. Der existiert nicht mehr. Ich habe meine Verpflichtungen, bin ich nachgekommen, habe ich erfüllt. Und jetzt muss ich mich mit dem Knast nicht mehr auseinandersetzen. Jetzt bin ich in meiner Privatwelt. Und hier schaffe ich mir die eben so, wie sie mir gefällt und wie ich am besten damit zurechtkomme.
Die eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Traurigkeit, Freude. Das sei hier im Knast das Schwierigste.
Ich lege mich mit einer Wärmflasche in mein Bett und kuschel mich warm. Und dann bin ich glücklich. Dann habe ich das, was mir sonst an menschliche Wärme fehlt, habe ich dann für mich selbst geschaffen. Dann brauche ich nicht dahinterher trauern. Ich fühle mich wohl.
K. hat geklaut, geraubt, er hat Geiseln genommen und er hat gemordet. Dafür sitzt er seit über 3 Jahrzehnten im Gefängnis. Und vielleicht kommt er nie wieder heraus. Aber K. in seiner Zelle wirkt aufgeräumt und sehr zufrieden. K. sagt, diese Gelassenheit, die habe er seiner Zeit im Gefängnis zu verdanken.
Die Verarbeitung an sich war ein langer, schwieriger Entwicklungsprozess, wo ich dann, was viele nicht verstehen werden, wo ich heute dankbar dafür bin, dass ich diese vielen Jahre in Isolationshaft verbracht habe. Hätte ich die normalerweise in normalen Vollzug erlebt, hätte ich immer die Möglichkeit gehabt, mich auf andere Dinge zu konzentrieren und zu fixieren, was auch Schuldzuweisungen angeht, wo ich immer andere gehabt hätte, die ich angreifen kann, denen ich die Schuld geben kann für das, was ich eigentlich zu verantworten habe, aber nicht Verantwortung dafür übernehmen wollte, weil ich mich immer verkrochen habe, immer versteckt habe oder innerlich auf die Flucht war. Durch die Isolationshaft, das heißt dann auch ohne Fernsehen, ohne alles, ich habe nicht mal einen Bleistift gehabt. Ja, also nicht mal schreiben.
Nichts. Wie lange war das?
Ja, über 2 Jahre. Und die gesamte Isolationshaft 8,5 Jahre, durchgehend.
K. bricht damals in Boutiquen ein, gerne in der Mittagspause. 20, 30 Mal, Wie oft genau, weiß er nicht.
Ich habe gedacht, das läuft immer so weiter.
Bis er in Haft kommt. Jugendstrafanstalt Herford, beim nächsten Mal nach Bielefeld und dann nach Minden. Dort trifft K. einen alten Bekannten aus dem Knast.
Und er sagt, er geht in offenen Vollzug, haut aber ab. Er trifft mich dann draußen. Ja, ist so, alles klar, ne?
Später, draußen, K. hat eine Wohnung, steht der Kollege aus dem Knast tatsächlich vor der Tür, bittet um Unterschlupf.
Ja, und dann ging das übel los, indem er dann anfing auf einmal, ja, müssen wir dahin und müssen wir dahin. Ja, dann ging das los mit Waffen. Ja, und dann wollte er unbedingt Waffen. Und dann hat er Waffen gekauft. Und dann sagt er zu mir dann mal so beiläufig, ja, sagt er, pass auf, wir machen jetzt mal einen Raubüberfall. Weil das geht auf die Schnelle und da hast du auch gleich viel, viel mehr Geld und alles andere vergessen wir mal. Ne? So. Ja, ist doch gut. Warum nicht? Gucken wir mal. Wenn du sagst, da passiert nichts, ne, und wir müssen hier nichts machen und dient ja nur zur Abschreckung, sag, da brauchst du ja gar keine Sorgen machen, passiert nichts.
Bei dem Raub sterben 3 Menschen. Die Einzelheiten der Tat sind schwer zu ertragen. Die beiden werden per Fahndungsbild gesucht. Fliehen nach Frankreich und Spanien. Dort werden sie von der Polizei gefasst, ausgeliefert. Anklage in Deutschland.
Urteil war klar, es gab auch nichts anderes. Es war einfach vorsätzlich, Raubmord, bewusst, gibt's gar nichts zu diskutieren. So, und in meiner Trotzhaftigkeit habe ich mich dann tatsächlich vor Gericht hingestellt und habe das auch so gemeint und habe für mich Todesstrafe beantragt. Auch wenn es sie nicht gab, ne, aber ich habe die für mich beantragt, weil ich gesagt habe, ich sehe das nicht ein, ich kann da nichts mit anfangen, dass mich jetzt 30 Jahre im Knast ist. Wofür? Da könnte er mich gleich umbringen. Für mich ist das gleichgestellt mit einer Todesstrafe, nur eben auf Zeit. Das ist für mich Folter, sonst ist das nichts.
Nach einiger Zeit im Gefängnis trifft K. dort jemanden, der genauso frustriert ist wie er.
Dann haben wir uns dann natürlich gegenseitig hochgeschaukelt, sind jeden Tag in der Freistunde rumgelaufen. Ja, sagt er, ich warte jetzt erstmal meinen Termin ab und dann gucken wir mal. Ja, und dann hat er natürlich beim Termin 15 Jahre und die Sicherungsverwahrung gekriegt und hat sich gesagt, so, jetzt bin ich 34 und jetzt habe ich nochmal 25 vor mir, locker. Ja, sagt er, dann kannst du dir vorstellen, mal wieder rauskommen, dann bin ich 59, bin ich 60, ist der Zug abgefahren. Sagt er, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, sagt er, und wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir sieht's auch nicht besser aus. Ja, und da haben wir dann den Plan geschmiedet, auszubrechen.
Die 2 melden sich zum Zahnarzt. Bei der Geiselnahme in der Krankenstation übergießen sie die beiden Zahnarzthelferinnen mit medizinischem Alkohol. Als die Polizei stürmt, wird K. durch einen Schuss ins Bein kampfunfähig gemacht. Vorher zündet er aber noch die 2 Frauen an. Beide überleben mit schweren Verbrennungen. Er auch.
Dann kam dann so langsam die Dämmerung, die Ernüchterung. Der größte Ärger erstmal über einen selbst, dass man das überlebt hat, ist die größte Katastrophe.
Minuten, 39 Sekunden. So lange ist der Aufnahmeteil, in dem K. von diesen Verbrechen erzählt. Nüchtern, detailreich, sortiert. Zwischendurch vergesse ich einmal, dass er selbst das ist, der das alles getan hat.
Wer denkt schon immer gerne oder redet über seine eigene Schuld? Das hat immer was mit Gefühle zu tun und mit Scham und Schuldbewusstsein.
Trotzdem ist es schwer, K. zuzuhören, weil er seine Geschichte heute so reflektiert erzählt, mitfühlend. Und seine Opfer von damals so gar nichts von dieser reflektierten Haltung zu spüren bekommen haben. K. erzählt, dass ihn das damals amüsiert habe, dieser liberale Vollzug, dieses Entgegenkommen. Zugeständnisse wirkten bei ihm nicht. Vorsichts- und Kontrollmaßnahmen reichten nicht. K. galt in dieser Zeit als unberechenbar, eine Gefahr für andere und auch für sich selbst.
Und wenn die Tür aufgeht, nur mit Handschellen und Fesselung und ich durfte mich nicht mal jahrelang rasieren. Ja, ja, so einen Riesenbart gehabt, ja, war nichts mit Rasieren, kein Friseur, nichts. Weil die gesagt haben, viel zu gefährlich. Und wenn dann mal, dann wurde dann dreimal im Jahr oder was ein Friseur geholt, dann wurde ich am Stuhl gefesselt mit Handschellen, Fußfesseln. Ja, und dann mussten die aber gucken, dann vorsichtig, und dann durfte er nicht mit der Schere, nur mit so einem, ja, so einem Elektrorasierer, durfte er mir dann kurz in die Haare scheren, und dann war die Sache erledigt.
Der Leiter der Anstalt, Karl Schwer, sagt, es mache fast immer irgendwann Klick. Bei manchen am ersten Tag, bei anderen nach Wochen oder Monaten. Bei K. passiert es nach 6 Jahren Isolationshaft.
Und jetzt auf einmal erkennst du, dass die alle Recht haben. Die haben gar keine andere Wahl, als dich wie ein Raubtier in eine Zelle zu sperren, weil die so eine Angst vor dir haben, berechtigte Angst vor dir haben, weil du für die unberechenbar bist. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Ich bin mein eigener Konflikt. Nicht die andere, nicht die Tür, dass sie zu ist, das Gitter, egal was da ist. Ich bin das Problem. Und solange ich das nicht mit mir selbst kläre, werde ich nie davon loskommen. Weil wie will man mit so einer Schuld leben? Wie willst du wirklich dann, wenn du dich wirklich als Mensch annimmst und erkennst, wo wir alle eigentlich ja von unserem Wesen her etwas Gutes tun wollen, wo wir gute Menschen sind, wir wollen Liebe, wir wollen Zuneigung, wir wollen Anerkennung, wir wollen Geborgenheit, wir wollen vernünftige soziale Umgänge pflegen. Und dann hast du auf einmal so eine Persönlichkeit entwickelt, was wirklich monsterhaft war. Das habe ich ja vorher nie wahrgenommen.
3-mal versucht K. sich in dieser Zeit das Leben zu nehmen.
Ich habe es nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer.
K. wird isoliert und isoliert sich selbst.
Ich habe wirklich geschwiegen, ich habe jahrelang kein Wort gesagt.
Aber gelesen, Abenteuerromane, später Quichon, dann Kant. Schätzungsweise 300 Seiten am Tag, über 20 Jahre, macht circa 6.500 Bücher. Heute arbeitet K. in der Anstaltsbibliothek. Katalogisiert, verleiht, bestellt. Es ist schwierig, den Raubmörder mit dem Bibliotheksleiter zusammenzubringen.
So, und jetzt frage ich dich, wo soll ich hier meine Gefühlswärme ausleben? Empathiefähigkeit, wie? Ich darf es doch gar nicht. So, und dann macht man mir das ständig zum Vorwurf. Das ist das, was ich denen übel nehme.
Da sind die Taten aus der Vergangenheit und die Opfer. Und da sind Gegenwart und Zukunft. Und da ist die Frage nach dem rechten Maß.
Ja, ich kann Ihnen nur empfehlen, die sollen sich mal ein paar Jahre in den Knast sitzen, dann wissen die hinten raus, was zu lang ist oder nicht, weil es geht nicht der Begriff, es ist ja immer eine Interpretation, was ist denn zu lang? Ich sage ja, rein rechtlich bin ich zu Recht verurteilt. Es ist zu entscheiden, für die Gesellschaft zu sagen, wo ist der Punkt, wann ist der Punkt erreicht, wo wir sagen, es reicht. Weil ich für mich, ich sage, ich kann jetzt noch 100 Jahre im Knast sitzen. Kann, weil es mir nichts mehr ausmacht. Ich habe diese Hürde überwunden. Aber, und jetzt kommt es ist kein Wesen- und Sinnesgehalt mehr in der weiteren Vollstreckung der Strafe. Es ist nicht mehr notwendig.
Je länger eine Haft dauert, umso größer wird auch die Verbitterung, denke ich mir. Je größer die Verbitterung wird, nichts zu bekommen, umso größer wird die Gefahr, dass der Mensch sich nach Rache dürstet.
Im Justizvollzugsgesetz wird die Möglichkeit eröffnet, dass unter bestimmten Voraussetzungen Gefangene in den offenen Vollzug gehen können, um zu zeigen, dass sie sich an die Regeln halten. Die Haftanstalt Geldern ist aus den 70er Jahren und baulich nicht ausgelegt für den offenen Vollzug. Freitagmittag. Mittlerweile ist es 4. Wir müssen in unterschiedliche Richtungen. Ich in ein paar Minuten raus aus der Anstalt, K. für unbestimmte Zeit in Richtung Hafthaus. K. vergleicht sich mit Robinson Crusoe. Geldern Pond sei seine Insel.
Die ersten Jahre stellen wir uns dann auch jeden Tag am Strand und gucken, kommt vielleicht ein Schiff. Ja, man kommt nichts mehr und dann finden sich damit ab.
Wenn wir im Bild bleiben, 2026 kommt so ein Schiff in Form eines Gutachters.
Der sagt dann, ist gefährlich oder ist nicht gefährlich, können wir entlassen oder können wir nicht entlassen.
Was würdest du dir wünschen?
Ich kann das gar nicht sagen. Kann ich ehrlich nicht, weil ich sitze doch hier nur erstmal im geschlossenen Verzug. Ich kenne doch seit 33 Jahren die Welt nicht mehr draußen. Und außerdem die Welt, die ich vorkam, von der habe ich mich verabschiedet. die existiert doch gar nicht mehr. Ich habe doch nie einen Bezug zu dieser Welt draußen gehabt. Und alles, was ich mir dadurch vorstelle, ob jetzt durch Fernsehen, virtuell, ja, wie auch immer, das ist illusorisches Wunschdenken, hat mit der Realität nichts zu tun. Ich muss die erstmal lernen, erleben.
Feature von Stefan Beuting. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.